Ich wünsche euch einen guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mit euch Gottesdienst feiere. Diejenigen, die mich schon seit Jahrzehnten kennen, die wissen, dass ich in München aufgewachsen bin, dass München meine Heimat ist, auch wenn ich jetzt in Hessen lebe und arbeite, ganz unter uns. München und Bayern ist was ganz anderes, aber gut, das darf ich nicht laut sagen. Aber hier kann ich das sagen, hier kann ich das sagen. In Darmstadt darf ich das nicht sagen, aber hier in Darmstadt tue ich so, als wäre Darmstadt wirklich genauso schön wie München. Und die Menschen genauso herzlich und freundlich wie in München. Ich bin auch mit der Gemeinde hier verbunden, seit Jahrzehnten über viele Veranstaltungen, damals in der Adventjugend. Mein Bruder hat hier in dieser Gemeinde geheiratet vor bald 20 Jahren. Ich meine, dass ich so vor circa 5 Jahren hier war, zu einem Sabbat, vielleicht auch ein bisschen länger. Heidemarie Klingberg war damals Pastorin der Gemeinde, sie hatte mich eingeladen zu einem Sabbat, Nachmittagsstunde. Damals habe ich mich entschieden, über Josef zu sprechen und die Begegnung mit seinen Brüdern. Insofern bin ich froh, wieder hier zu sein. Und in freundliche und altbekannte, verbundene Gesichter und Herzen auch zu sehen. Bin froh, dass auch meine Mama da ist, dass sie mich heute Morgen begleitet. Mein Vater, dem war es nicht möglich zu kommen. Als Familie leben wir jetzt seit etwa 2 Monaten. Bald 2 Monaten, am 10. August, haben wir für meinen Vater eine schwere Krebsdiagnose bekommen. Krebs im fortgeschrittenen Stadium mit Metastasen. Ein Schatten ist so seit 2 Monaten über uns, über unsere Familie. So jetzt, so in diesen letzten 2 Monaten, ahne ich es oder bewege ich mich immer mehr so darauf zu, was es heißt, wenn David betet und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Die Elberfelder Übersetzung sagt im Tal des Todesschattens. Aber wir nehmen den Kampf auf, er hat Chemotherapie, da ist er mittendrin. Er wäre gerne mitgekommen, aber er war heute Morgen zu schwach dafür. Das ist nicht das, was ich brauche. Das ist nicht das, was ich mir erhoffe. Das ist nicht das, was ich mir wünsche. Das ist nicht das, wofür ich bete. Ich habe auch keine Angst und ich fürchte mich nicht, lieber Gott. Ich brauche auch nicht deinen Schutz. Wenn du zu mir sagst, ich will dir ein Schild sein, ich brauche keinen Schutz. Ja, ich bin nicht mehr neutral. Ja, ich habe mich eingemischt in den Konflikt, in den Krieg der Stadtkönige um mich herum. Aber ich konnte ja nicht zusehen, wie Lot, seine Frau, die Kinder, die Sippe und viele andere verschleppt und versklavt werden. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich entschieden, mitzukämpfen, mit einzugreifen, mit meinen Männern sie zu befreien. Damit bin ich nicht mehr der Neutrale, der sich in Kanaan von Weide zu Weide bewegt und friedlich ist und mit allen in Frieden lebt. Aber dennoch brauche ich keinen Schutz. Und ich will auch keinen Lohn. Wenn du mir Lohn versprichst, ich habe genug, es geht mir gut, ich bin reich. Ich habe nicht mal einen Schnürsenkel von der Beute, die wir zurückgebracht haben, den König von Sodom und Gomorra und Zoar und den anderen Städten. Nicht mal einen Schnürsenkel habe ich genommen. Ich habe sogar den König von Sodom gesagt, ich nehme nichts von dir, damit nicht du und deine Leute sagen, dass ihr mich reich gemacht habt. Ich brauche nichts davon. Erhör, Herr, mein Gebet. Und wir haben es jetzt, ich meine, 7 oder 8 Mal gesungen, dieses kurze Lied. Come and listen to me. Komm und höre auf mein Herz. Und Gott kommt und spricht zu Abraham und sagt, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Aber er sagt, Herr, und jetzt ist die Frage, wie viel Emotion legen wir da rein? Wenn man Ja für Ja für Ja um etwas bittet, betet, fleht, sich wünscht, ist es ein freundliches, ruhiges, demütiges, ach Herr, Herr, was willst du mir geben? Oder ist da mehr dahinter? Ist da Verzweiflung dahinter? Hoffnungslosigkeit dahinter? Ungeduld dahinter? Wie lange noch? Herr, was willst du mir denn geben? Geben, was ich nicht will? Geben, was ich nicht brauche? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte und fügt ja hinzu, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Mit diesen Versprechen bin ich losgezogen, damals mit meinem Vater aus Ur in Chaldäa. Er ist gestorben. Wir sind weitergezogen. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und daraufhin dann eine Aussage, die über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende nachhallt in jedem, der mit Gott geht. Paulus greift diese Aussage auf. Die Reformation hat diese Aussage aufgegriffen. Wir führen diese Aussage in den Mund. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Er konnte Gott vertrauen. Und als ich diesen Text für mich erneut las, habe ich mich gefragt, wieso konnte er es denn jetzt fassen? Oft genug habe ich diese Aussage losgelöst gelesen und in der Frage der Rechtfertigung und Heiligung für mich einen Platz zugeordnet. In der Frage der Zusicherung, dass wir nicht aus Werken gerettet werden, sondern aus Vertrauen und aus Glauben. Aber eingebettet in das, was diese Person erlebt, was Abraham erlebt, merke ich, der Blick in den Himmel hat ihn verändert. Geh hinaus und blicke in den Himmel. Und jetzt, wenn manch einer unter uns Mathematiker ist, dann denke ich nicht, dass es jetzt eine mathematische Übung war. So, zähl mal die Sterne und mit meinem Sohn, ich habe einen 5-Jährigen, einen 2-Jährigen, manchmal zählen wir die Finger oder irgendwelche Dinge, 1, 2, 3, 4, 5, 10 und dann, wenn irgendwann sagt er 10.000, 5.000, sagt irgendwelche Fantasiezahlen, also weil er überfordert ist und nicht mehr zählen kann. So, ach, okay, das sind doch zu viele Sterne, jetzt bin ich überzeugt worden. Ich glaube, das ist der Beginn. Aber der Blick in den Nachthimmel, nicht in einer von Lichtsmog verpesteten Umgebung, sondern wirklicher Nachthimmel, den sicherlich jeder von uns auch mal erlebt hat, irgendwo in der Natur, die Milchstraße, die Sterne. Was hat er denn da gesehen? Was hat er denn da erlebt? Was ist mit ihm passiert, dass er es fassen konnte, dass er vertrauen konnte, dass er glauben konnte? Dass er rauskam aus dem Warum nicht? In das sich hingeben, loslassen, vertrauen, abgeben, zum Frieden finden. Man sagt ja auch, dass wenn der moderne Mensch, der nicht an Gott angebundene Mensch, in den Nachthimmel blickt, dann kann er auch und wird auch manch einer von diesem Blick erschrocken und eher verängstigt und verunsichert, weil er ob der Größe, ob der Weite, ob dieser Vielzahl an Sternen, und wir können jetzt in den Himmel blicken und Fotografien werden uns zur Verfügung gestellt von irgendwelchen Teleskopen, von der NASA und wem auch immer, wo wir in die Galaxien blicken und merken, wie groß und wie weit das alles ist und wir auf einem kleinen Planeten, in einer Nebenschauplatzgalaxie, in einem Nebensonnensystem kreisen wir und irren wir umher in dem dunklen Nichts, das Nichts. Und wir nochmal auf diesem Planeten, irgendwo in einem Land geboren, irgendwo in einer Straße, irgendwo in einem Haus, irgendwo in einem Apartment, umschlungen von Einsamkeit, Bedeutungslosigkeit. Wenn der moderne Mensch den Himmel blickt, dann droht er zu erschrecken. Ja, fasziniert von der Schönheit, ja, fasziniert von den Farben, ja, fasziniert von der Größe, sicherlich auch. Sicherlich auch. Aber wenn diese Faszination weicht, nicht angebunden, losgelöst und alleine, in dem Gespräch mit Gott, in der Begegnung mit Gott, in dem Blick, und so versuche ich mich reinzufühlen, da hineinzugehen in dem, was da geschieht. Erlebt Abraham die Größe Gottes, das Wunder der Schöpfung, die Ruhe und die Sicherheit darin, dass es bei ihm sicherlich nicht an einem Sohn oder einem Nachkommen scheitern wird. Eingebettet in dieser Ruhe, dieser Schöpfergröße, dieser Schöpfermacht, dieser Schönheit und allem mit dem, was da einhergeht, dass er ruhen kann. Und es fassen kann und vertrauen kann. Meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, wir waren letztes Jahr in dem Geburtsort meiner Eltern in Rumänien, in den Ausläufern der Karpaten. Und da war auch in so eine dunkle Nacht, da ist auch wenig Licht in der Nacht. Und da habe ich auch diesen Sternenhimmel gesehen. war schon etwas später, aber dennoch bin ich dann gegangen, habe meinen Sohn, den Vincent, der war damals 4, gesagt, komm, ich will dir die Sterne zeigen. Habe ihn noch so mitgenommen auf dem Arm und mit ihm in den Sternenhimmel geblickt. Und er war auch in seinem Alter fasziniert von dem, was er da sah. Und ihm gesagt, dass Gott das alles geschaffen hat. In der Hoffnung, in dem Wunsch als Vater, dass vielleicht auch diese Situation ein kleiner Same ist, wo er als Kind, als Wesen glauben kann, vertrauen kann, sich fallen lassen kann. Mein Vater hat bis zum 1. August gearbeitet. 1. August diesen Jahres ist er dann wirklich in Rente gegangen. Er ist schon mal in Rente gegangen, hat aber danach weitergearbeitet, bis zu seinem 74. Lebensjahr. Und als ich so Freundin von mir das gesagt habe, dass mein Vater jetzt in Rente gegangen ist, meine Eltern freuen sich auf eine ruhige Zeit, da schrieb eine meiner Freunde mir so eine Nachricht zurück und sagte, ich hoffe, dass dein Vater mit dem Mann, der er sein konnte, zufrieden ist. Starker Satz, oder? Ich hoffe, dass er mit dem Mann, der er sein konnte, zufrieden ist. Ich habe lange über diesen Satz nachgedacht. Könnt ihr ihn ja persönlich machen. Bin ich zufrieden mit dem Mann, der ich sein konnte? Bist du zufrieden mit der Frau, die du sein konntest? Dem Mann, der du sein konntest? Damals hatten wir noch nicht diese Krebsdiagnose. Im Angesicht so einer Krebsdiagnose, wo das Thema Leben, Lebenszeit und Lebensende eine ganz andere Rolle spielt, gewinnt dieser Satz noch mal viel mehr an Gewicht und an Bedeutung. Und ich habe dann so überlegt und diesen Satz mit mir getragen über Tage und über Wochen und dann gedacht, ja, eigentlich muss man noch mehr Verben hinzufügen als nur konnte. Eigentlich muss man auch den Satz hinzufügen oder das Verb hinzufügen, hoffentlich ist dein Vater, das kann man jetzt auf uns alle anwenden, hoffentlich bin ich mit dem Mann zufrieden, der ich sein musste. Denn manche Dinge im Leben, die suchen wir uns nicht aus. Da müssen wir, da können wir gar nicht anders. Dass meine Eltern in Rumänien geboren sind, in Zeit des Kommunismus, als das Ganze immer verrückter wurde und sie dann gehen, sich entschieden haben zu gehen, aber auch gehen mussten, hoffentlich ist er zufrieden mit diesem Müssen, mit dem, wie er hier in Deutschland angefangen hat, von null, von nichts, als Ausländer. Hoffentlich ist er zufrieden mit diesem Müssen. Aber man muss auch das Verb wollen hinzufügen. Hoffentlich ist er zufrieden mit dem, wer er sein wollte. Denn vieles konnte er entscheiden. Vieles kannst du entscheiden, vieles kann ich entscheiden, vieles kannst du, jeder von uns kann ganz viel entscheiden und hoffentlich sind wir zufrieden mit dem Mann oder mit der Frau, die wir sein wollten. Konnten, wollten, mussten. Sollten. Und angesichts natürlich eines realen Option des Todes, ist dann die Brücke eigentlich auch nicht mehr weit zu der Lebensernte, zum Erntedankfest. Die Lebensernte. Hoffentlich bin ich, hoffentlich bist du mit deiner Lebensernte zufrieden. Ich habe den Eindruck, dass wir, wenn ich zurück zur Geschichte kehre, Abraham in einem Augenblick erwischen oder damit ihm jetzt mitgehen und mitfühlen, wo er nicht zufrieden ist mit seiner Lebensernte, weil er nicht will, dass der Eliezer alles erbt, weil noch ein Versprechen offen ist. Und ich weiß nicht, wie viel bei dir noch offen ist. Das Schöne ja daran ist, dass diese Gerechtigkeit aus dem Glauben für ihn, und ich meine, dass wir auch uns erlauben können, diese Übertragung zu machen, dass diese Gerechtigkeit aus dem Glauben persönlich im Leben von Abraham angewendet, eben mit einem ganz persönlichen Versprechen zu tun hat, das Gott ihm gemacht hat. Er konnte fassen und vertrauen, dass Gott sein Versprechen doch erfüllen wird. Und wenn ich diese Übertragung mache, dann ist ja die Frage, was verspricht denn Gott dir? Mir. Uns. Und Gerechtigkeit aus dem Glauben würde dann für dich und für mich nicht in großen theologischen Themen sich übersetzen, sondern in der Frage des Vertrauens darauf, dass Gott sein Versprechen, das er dir gegeben hat, erfüllen wird. Mit allen Nebenwegen, mit allen Irrwegen, die ja noch kommen, wenn wir die Geschichte weiterdenken. Noch ist Ismael nicht geboren, noch ganz viele Nochs, die werden noch kommen im Leben von Abraham. Darum geht es jetzt aber auch gar nicht. Sondern die Frage ist, kann er es fassen? Kannst du es fassen? Kann ich es fassen? Oder die Einladung, die Ermutigung, lasst uns es fassen und Gott vertrauen. Gott vertrauen, dass er sein Versprechen, ja im Großen und Ganzen, dass er wiederkommen wird für alle, das ist das große Versprechen. Aber es gibt auch das Kleine, das Persönliche. Versprechen, das aus dem Gespräch zwischen dem Einzelnen mit Gott geschehen kann. Und das ist das, was das Christentum, was unseren Glauben so besonders macht, dass der Einzelne vor Gott steht, dass der Einzelne mit Gott verbunden ist, dass der Einzelne in der Nähe ist und nicht nur der Stellvertreter, der Geschickte, der Gesandte. Und ich will es nochmal verbinden mit dieser Frage, hoffentlich ist er zufrieden mit dem Mann, der er sein konnte. Oder mit dem Mann, der er sein wollte. Oder mit dem Mann, der er sein musste. Oder mit dem Mann, der er sein wird. Ich füge dem Zukunft hinzu. Mit der Lebensernte. Und ich vertraue Gott, dass er jeden Einzelnen von uns zu diesem Mann, zu dieser Frau machen wird. Und macht und es schon getan hat. Mit einer reichen Ernte, mit einer guten Ernte, mit guter Frucht. Sodass wie, und jetzt wenn ich Christian hier sehe, den ich immer wieder zitiere in den letzten 20 Jahren, damals den Bibelkreis, den wir zusammen hatten in deiner Wohnung, Christian, der irgendwann so sagte, das Entscheidende oder eines der entscheidenden Dinge im Leben eines Menschen ist es, dass er seine Geschichte erzählen kann. weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber das hast du mal so rausgehauen, vielleicht so im Nebensatz. Dass du und ich, dass wir unsere Geschichte erzählen können, dass mein Vater seine Geschichte erzählen kann, ohne abzukürzen, ohne zu beschönigen, ohne zu übertreiben, ohne zu untertreiben, ohne sich zu schämen, ohne Angst zu haben vor dem, was er getan oder nicht getan hat, versäumt hat zu tun, hätte tun sollen, hätte tun müssen, Fehler, die er gemacht hat, wo er gescheitert ist, in Ruhe und in Würde seine Geschichte erzählen zu können. Der Mann, das ist der Mann, der ich war. Das ist der Mann, der ich manchmal hätte gerne sein wollen. Aber ich konnte es nicht. Oder ich wollte es auch nicht. Aber in Gott, in Christus, in meinem Vertrauen Gott gegenüber, wird er all das zudecken und mir Leben schenken. Und mich zu der Frau, zu dem Mann, in der Fülle, in der Gänze machen, zu dem ich bestimmt worden bin zu sein. Gott wird sein Wort halten und sein Versprechen erfüllen. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, Herr Jesus, hab Dank, Herr, für deine Güte, für deine Barmherzigkeit. Hab Dank, Herr, dass du unsere Ungeduld, unser Unvermögen, unser Unverständnis, unsere Verzweiflung, unsere Vorwürfe aushältst. Dass du Abraham nahe gekommen bist, dass du ihn den Blick geweitet hast. Dass er mehr sehen und fassen konnte als seine Not und seine Ängste und Unsicherheiten. Herr, hab Dank, dass wir das Jahrtausende später auch erleben, dass du uns nahe kommst. Herr, mach uns fähig zu hören, was dein Versprechen für unser Leben ist. Und gib uns die Kraft und den Mut und den Willen, dass wir daran festhalten. Auch nach Jahren und Jahrzehnten. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen. Für uns als Familien, als Gemeinde, an diesem Ort, in dieser Stadt. Herr, es sind Wahlen. Bayern, in Hessen. Bitte dich dafür, dass du die Menschen, die leiten und führen werden, dass du ihnen Weisheit schenkst. Güte und Barmherzigkeit, so wie du bist. Ich bitte dich für die Kranken, für die Schwachen, für meinen Vater. Herr, und ich danke dir, dass du jeden von uns in deiner Gnade zudeckst und uns zu den Frauen und Männern werden lässt, zu denen wir in deinem Sinne geschaffen wurden. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Amen.